Ja, guten Morgen. Der Gottesdienst läuft jetzt schon eine Zeit lang. Ich hoffe, ihr könnt noch gut aufpassen. Schön, dass wir vor der Predigt lüften. Einer der wenigen Vorteile der letzten zwei Jahre. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von, schon eine Zeit her. Das erste Geschenk, das ich von meiner jetzigen Frau, von meiner lieben Gisela bekommen habe, das war zu meinem 19. Geburtstag. Also wirklich schon ein paar Jahrzehnte her. Wir haben uns damals gut 3 Monate gekannt und waren ja in derselben Clique. Das heißt, ich war in ihrer Clique. Ich habe eigentlich nicht dazu gepasst, aber ich war wegen ihr dort. Und ich habe damals immer Feuerzeug dabei gehabt. Habe nicht geraucht, aber ja, mal, man kann auch so mit dem Feuerzeug Spaß haben. Habe viel gezündelt und damit gespielt. Und zu meinem 19. Geburtstag bekam ich von ihr eins geschenkt. Es war ein dunkelrotes Big-Feuerzeug und hat einen weißen Spruch drauf gehabt. Und den Spruch, den habe ich irgendwie bis heute noch nicht vergessen können. Er lautete: Es gibt solche und solche, aber mehr solche als solche. Ja, für mich war das trotzdem was Besonderes, das Feuerzeug, klar, weil es von der Gisela kam. Und auch wenn der Spruch jetzt nicht wirklich was aussagt, der ist doch irgendwie nett. Und jetzt, nach über 35 Jahren, jetzt stelle ich fest, dieser Spruch, der hätte gut von Paulus und seinem Missionsteam sein können. Das werden wir gleich sehen. Die mussten auch feststellen, es gibt solche und solche. Ich möchte noch beten und ihr könnt dazu sitzen bleiben. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte danken für die Bibel. Danke, dass wir drin lesen können und sehen, wie du mit Menschen damals gehandelt hast. Ich möchte bitten, dass du mir jetzt die rechten Worte gibst und uns allen, auch mir, die nötige Aufmerksamkeit und ein offenes Herz. Zeig uns, was wir heute von dir lernen können. Amen. Wir bewegen uns ja durch die Apostelgeschichte. In der letzten Predigt aus der Reihe bekommen Paulus und Silas in Philippi öffentlich Schläge. Sie wurden ins Gefängnis geworfen. Dort wirkte Gott ein Wunder. Sie kamen frei, sind aber nicht geflohen. Und der Kerkermeister bekehrte sich. Schließlich werden sie ganz freigelassen, aber gebeten, die Stadt zu verlassen. Und das tun sie auch. Unser heutiger Text, der umspannt nun eine Reise von über 600 Kilometern und einen Zeitraum von vermutlich 3 bis 4 Monaten. Von Dezember bis ins Frühjahr, ja, irgendwo um 50 nach Christi rum. Wie lange sie in den einzelnen Orten waren, das wissen wir nur ansatzweise aus dem heutigen Text und aus Briefen von Paulus. Zum Beispiel eben an jene junge Gemeinde, die er soeben zurücklassen musste in Philippi. Ja, und mit freundlicher Genehmigung von Google Maps schauen wir uns jetzt zur Orientierung eine Karte an. Genau. Also, ja. Hier oben ist das Schwarze Meer, Istanbul. Hier haben wir die Ägäis, Griechenland. Und auf der linken Seite sehen wir noch den untersten Absatz vom Stiefel von Italien. Ich zeige euch den großen Teil deswegen, weil damals im Römischen Reich hier von dem heutigen Istanbul, das war damals Konstantinopel, ging eine Straße, die Via Ignatia, hier so entlang, über Philippi, Amphipolis, Apollonia nach Thessalonik und die bog dann hier so ab und irgendwo da konnte man übersetzen nach Italien und weiterreisen nach Rom. Es war einfach eine wichtige Straße in der damaligen Zeit. Und ja, unsere Reise, die wir heute anschauen mit Paulus und seinem Team, die geht eben von Philippi über Amphipolis, Apollonia und nach Thessalonik und dort dann nach Süden runter. Ich lasse die Karte jetzt hier vorne angezeigt, einfach damit ihr es vor Augen habt, wenn ich dann den Text vorlese. Ich lese jetzt aus der Schlachterübersetzung, die Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 1 bis 15. Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und er sprach: Dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schließen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien: Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen. Und doch handeln sie alle gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, sodass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf. Daraufhin sandten die Brüder den Paulus sogleich fort, damit er bis zum Meer hinziehe. Silas und Timotheus aber blieben dort zurück. Die nun, welche den Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Und nachdem sie den Auftrag an Silas und Timotheus empfangen hatten, dass sie so schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, zogen sie fort. Ich möchte noch kurz was erklären. Wenn in dem Text heute von dem Christus die Rede ist, Christus kommt aus dem Griechischen und ist das gleiche wie das hebräische Wort Messias. Das heißt einfach der Gesalbte und war der, ja, die Bezeichnung für den durch Salbung eingesetzten König Israels und die Juden zur Zeit Jesu und auch später noch, die hofften, dass Gott eines Tages eben diesen König senden wird, das Volk Israel aus politischer und aus geistlicher Not retten sollte. Also wenn hier im Text von Christus die Rede ist oder ich das Wort Messias verwende, ist es dasselbe. Also von Philippi aus sind die eben auf dieser Via Ignatia gereist. Nach ca. 50 Kilometer kamen sie durch die Städte Amphipolis und Apollonia. Offensichtlich gab es dort keine Synagoge, zumindest lesen wir nichts davon, und sie sind weitergereist. Nochmal 50 Kilometer, bis sie schließlich in Thessalonich ankamen. Jetzt können wir die Karte weg, da, Nathalie. Hier ist Paulus nun wieder in die Synagoge gegangen und in Vers 2 und 3 lesen wir: Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Ich weiß nicht, ob es euch auch daran erinnert. Mir ist da die Begebenheit eingefallen, als der Herr Jesus mit den zwei Jüngern gesprochen hat, nach der Auferstehung, die nach Emmaus gingen. Sie erzählten ihm von der Gefangennahme, der Kreuzigung, dass das Grab nun leer war und dass sie doch hofften, dass er der Messias gewesen wäre, der das Volk Israel erlösen würde. Und in Lukas 24, Verse 26 und 27, lesen wir dann, was Jesus ihnen geantwortet hat. Vers 26: Musste nicht der Christus diese leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. So etwas Ähnliches machen wir beim Abendmahl. Wir finden dort auch oft oder lesen uns auch oft Stellen aus dem Alten Testament vor, wo wir sehen, Jesus Christus war dort schon erwähnt und ja, es war auch erwähnt, dass er leiden musste, dass er sterben musste und ja, dass er die Schuld trägt. Zum Beispiel in Jesaja 53 ist eine Stelle, wo wir es oft lesen, von dem Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und dabei schweigt. Oder letzte Woche hatten wir Psalm 22, ja, wo es darum geht, dass Gott den Herrn verlassen hat am Kreuz. Ja, und so wie damals Jesus bei den beiden Jüngern, so ist Paulus in der Synagoge auch vorgegangen. Ob er das jetzt gewusst hat und das Beispiel genommen hat von Jesus, das kann man nicht sicher sagen. Aber die Stelle aus dem Lukas-Evangelium, die ich euch vorgelesen habe, der Schreiber war im Lukas und er war einer der Begleiter von Paulus, mindestens in der Apostelgeschichte bis ins Kapitel 16. Nach Philippi, als sie dort ins Gefängnis gekommen sind, bis dahin war Lukas auf jeden Fall mal bei ihnen. Ja, wie immer. Offensichtlich ist eine gute Strategie, oder müssen die Juden einfach erst verstehen, dass der Christus leiden, sterben und auferstehen musste. Ihre Erwartung an den Messias, die war ja ganz andere. Aber erst wenn sie das Leiden und Sterben aufgrund der damaligen Schriften erkannt hatten, konnten sie wohl auch den Rest des Verses 3 akzeptieren. Paulus sagte weiter, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Kann man vorstellen, dass das für die Juden damals ein Brocken war, den man nicht leicht schlucken konnte. Sie warten seit Generationen darauf, dass der verheißene Messias kommt und sie rettet. Und jetzt kommt der Paulus daher und sagt, ja, der war schon da, ist tatsächlich hingerichtet worden und ist schon wieder weg. Stellen wir schwierig vor. Und trotzdem lesen wir weiter, dass einige Juden und etliche Griechen sich überzeugen ließen und sich ihnen anschlossen. Aber, wie ich seit dem 1.11.1986 weiß, es gibt solche und solche. Einige Juden ließen sich überzeugen, heißt es hier. Und die anderen, von denen lesen wir in Vers 5, aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid. Naja, und die zetteln dann auch noch gleich Unruhe und ein Stück Verfolgung an, sodass sie dem Gastgeber von Paulus und Silas, eben diesem Jason, vor die Obersten der Stadt schleifen und dann folgende Klage vorbringen. Ab Vers 6. Diese Leute, die die ganze Welt in Aufriss versetzen, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen. Und doch handeln sie alle gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Einige nahmen das Evangelium an und die anderen, die hörten genau dieselbe Botschaft und lehnen es ab. Sie werden neidisch und sie versuchen nur noch das Problem loszuwerden. Sie übertreiben maßlos, was irgendwie ein Nettes, hat Paulus vielleicht auch geehrt, wenn es heißt, die Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, so war es ja nicht ganz, die ganze Welt haben es noch nicht in Aufruhr versetzt. Ja, aber trotzdem, es hilft alles nichts mit Verleumdung und Übertreibung, haben sie auch noch Erfolg. Und Paulus und Silas werden nachts weitergeschickt, mindestens Timotheus begleitet sie. Ihr Ziel war Beröa, 70 Kilometer weit weg. Dort gab es wieder eine Synagoge, wahrscheinlich sind sie deswegen genau dorthin geschickt worden. 70 Kilometer zu Fuß oder auf irgendeinem Karren, selbst wenn es eine für damalige Verhältnisse gut ausgebaute Straße war, dauert, weiß nicht, würde ich mal sagen, mindestens 2 Tage, um dorthin zu kommen, vielleicht auch länger. Wir haben sicher Zeit gehabt zum Überlegen, was war schiefgelaufen, was hätte man besser machen können oder sollte man jetzt den Berührer ändern? Aber irgendwie ändern sie nichts an der Strategie. Sie haben offensichtlich einen anderen Blick. Sie sehen jetzt nicht so sehr die Probleme und wie traurig das ist, dass sie aus Thessaloniki vertrieben wurden, sondern darauf, dass in Thessaloniki jetzt Menschen gab, die gerettet sind und ja, die eine herrliche Zukunft im Himmel haben. Es entstand dort eine Gemeinde. Thessaloniki war ja eine bedeutende Stadt damals. Und ja, an die schrieb Paulus auch später noch Briefe und schickte später auch noch Timotheus hin, um aus erster Hand zu erfahren, wie es ihnen geht. Sie haben natürlich geahnt, dass es in Berea ja, wieder Widerstand geben wird, aber eben auch, dass sie das Wunder erleben dürfen, dass Gott Menschen rettet. Also wie schon in Thessaloniki gingen sie in Berea erstmal in die Synagoge. Und hier passiert jetzt ja, was überraschend Schönes. Verse 11 und 12. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessaloniki und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Ich denke, so wünscht man sich Mission. Man erklärt das Evangelium und die freundlich gesinnten Zuhörer nehmen das Wort bereitwillig an und treiben sogar den Aufwand, dass sie das anhand der Schrift überprüfen. Ja, einfach stark. Der Paulus, mit seiner Strategie in die Synagogen zu gehen, hat einfach sehr, sehr gute Gelegenheiten gehabt. Er selbst war gut ausgebildet, kannte sich in der Schrift aus, wusste, wie die Menschen dort ticken. Synagogenbesucher glaubten ja schon mal grundsätzlich an den richtigen, einzigen Gott und darauf konnte er aufbauen. Und das ist jetzt ein Stück, wo wir hoffentlich was aus der Predigt erlernen können. Aber wir können die Leute dort ansprechen oder versuchen zu erwischen, wo sie selber schon einen Bezug zu Gott haben. Paulus sprach damals mit gläubigen Juden und die Schriften des heutigen Alten Testaments waren sein Einstieg. Bei uns ist das gar nicht so einfach. Eine Möglichkeit, die sie immer wieder bietet, das sind Feiertage, Ostern oder Weihnachten. Feiern in der Regel alle, egal was sie glauben. Und die Bedeutung ist vielen schon verloren gegangen. Und trotzdem ist das etwas, wo man anknüpfen kann und darüber reden kann. Warum wir das feiern, wer Jesus Christus ist und warum er auf die Erde kam. Aber wenn zufällig mal nicht gerade Ostern oder Weihnachten ist, kommt ja vor, kann man die Leute vielleicht auch da erwischen, wo ihnen was in Bezug auf Gott im Weg steht. Da gibt es wahrscheinlich vieles. Um sich oft höher. Wir alle, oder die meisten zumindest, sind in der Schule mal davon überzeugt worden, dass die Welt durch einen dicken Zufall gepaart mit sehr viel Zeit entstanden ist. Man beruft sich da auf die Erkenntnisse der Wissenschaft, die einen stets davon überzeugt, dass der Mensch super früh über unsere Erstehung weiß und somit Gottes Wort leider nichts wert ist. Es ist leider nur ein Märchenbuch. Eigentlich ein schwieriges Pflaster, um jemanden dort abzuholen. Aber im Römerbrief lesen wir, dass Gott eben an der Schöpfung für alle erkennbar ist. Das heißt, sie haben keine Entschuldigung. Es ist wirklich für alle erkennbar. Ich selbst bin jetzt kein Wissenschaftler, aber die Schöpfung, die gefällt mir. Ich kann darüber staunen, mich daran freuen, wenn ich sehe, wie fantastisch Gott die erfundenen und erschaffenen Wesen gemacht hat. Ich hoffe, dir geht es auch so. Ich hoffe, du kannst staunen über die Schöpfung, über Kleinigkeiten, seien es Pflanzen oder irgendwelche Tierchen, da muss man unbedingt genau hinschauen. Es ist echt erstaunlich. Die Natalie hat neulich ein kleines Insekt auf den Arm gehabt, das war sowas von winzig, aber es hat trotzdem funktioniert. Also man hat da keine Einzelheiten gesehen, das war so, was weiß ich, Viertelmillimeter breit und 1 bis 1,5 Millimeter lang ist da so krabbelt und dann auf dem Tisch. Hat vermutlich 6 Beine gehabt, gesehen haben wir es nicht. Und das konnte auch noch fliegen. Das ist echt irre. Also ich konnte immer wieder staunen. ja, so weit, so gut. Ich kann mich an der Schöpfung freuen, kann sehen, dass Gott das alles wunderbar gemacht hat. Aber ich bin kein Paulus. Nicht jeder ist einer, der einfach in der Synagoge marschiert, dort auch noch Rederecht bekommt und mit Gottes Hilfe dann Menschen zum Herrn Jesus führt. Viele von uns sind da eher so, ja, wie ich, vielleicht ein bisschen wortkarg, menschenscheu, nicht unbedingt geschickt in der Gesprächsführung, ja, und wirken eher planlos und wenig überzeugend, gerade wenn es um Glaubenssachen geht. Und da bin ich jetzt ganz froh, dass heute der Arthur im Vorprogramm schon erwähnt hat, weil wir alle kennen ja jemanden, der das schon kann, der sich für die Schöpfung begeistert, der sich in der Wissenschaft auskennt und Menschen davon erzählt. Am kommenden Wochenende kommt der Markus Blitz zu uns nach Dornreuth ins K1. Er hält zwei Vorträge mit eben genau dem Ziel. Die Menschen bei den Themen Wissenschaft, ich glaube, der erste Vortrag ist die Entstehung der Naturwissenschaften, und bei der Schöpfung abzuholen und ihnen dann Gott nahe zu bringen. Es ist für jeden von uns eine super Gelegenheit. Und ich möchte euch an der Stelle Mut machen, dazu einzuladen und bete für diejenigen, die ihr einladen wollt. Ja, am besten schon bevor ihr sie überhaupt anspricht. Aber zurück zu unserem erfolgreichen Missionsteam in Beröa. In Vers 12 steht: Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Also deshalb bezieht sich auf den Vers davor, was heißt, sie haben in der Schrift geforscht. Und ja, ich stelle mir das ganz, ganz toll vor. Sie ist ein ähnlicher Vorgang wie in Thessalonich, aber jetzt sind viele gläubig geworden. Es werden wohl lange Abende gewesen sein, in denen die Missionare den junggläubigen Christen in Beröa ihre Fragen beantwortet haben. Ja, sie werden miteinander Gott gelobt haben und sich wahrscheinlich auch gegenseitig erzählt haben, was sie wieder Neues entdeckt haben im Forschen in den Schriften in Bezug auf Jesus. War bestimmt eine gute Stimmung und es hat sich wohl auch weit herumgesprochen. So weit, dass man schließlich sogar in Thessalonich davon gehört hat. 70 Kilometer, das ist schon eine Strecke. Aber gut, es war immer an einer großen Straße und da sind die Leute wohl hin und her gereist zwischen Konstantinopel und Rom. Und natürlich haben Juden dann jeweils die Synagogen besucht und einander erzählt. Und den Juden in Thessalonich, denen war es nicht so viel, nach Beröa zu reisen und dort für Unruhe und Verwirrung zu sorgen. Das erstaunt mich echt, mit welchem Eifer die da unterwegs sind und wie wichtig ihnen das ist, dass sie dafür sorgen, diese neue komische Botschaft zu unterdrücken und Paulus wieder loszuwerden. Und auch wenn der Start in Beröa sehr vielversprechend war, so war das Ergebnis dann doch irgendwie wieder das Gleiche. Paulus musste wieder abreisen. Er wurde bis ans Meer geschickt und schließlich kam er vermutlich über den Seeweg nach Athen. Silas und Timotheus sind in Beröa geblieben, bis Paulus nach ihnen schickte. Soweit der heutige Abschnitt. Zusammenfassend bezüglich auf Paulus und seine Missionseinsätze in Thessalonich und Beröa kann man sagen, das Evangelium wird bei den Menschen sehr unterschiedlich angenommen. Für ihn persönlich waren der Aufwand und das Risiko sehr hoch. Ablehnung und Verfolgung waren wahrscheinlich. Also er musste damit rechnen. Aber was er auch gesehen hat, Gott handelt und Menschen lassen sich auf Jesus ein und folgen ihm. Und es entstanden sogar Gemeinden, also mindestens bei Thessalonich. Und für uns selbst habe versucht, euch Mut zu machen, für die Vorträge nächste Woche einzuladen. Ich weiß aber auch, dass man an der einen oder anderen Stelle schon oft eingeladen hat und sich nichts bewegt. Und wenn man an diesen Stellen schon mutlos sind, ja, es hilft nichts. Man muss trotzdem immer wieder einladen. Wir wissen nicht, wie Gott handelt. Und ja, lasst uns immer wieder Menschen einladen. Und beten wir für die Menschen. Und so wie Paulus mit Aufwand und Widerstand rechnen musste, so müssen wir das eben auch. Aber wir müssen auch mit dem Handeln Gottes rechnen. Wir selbst, ja, wir können eh niemand überzeugen. Ein letztes Mal noch der Spruch. Es gibt solche und solche, aber mehr solche als solche. Und die wenigen solchen, die sich retten lassen, die sind einfach jeden Aufwand wert. Amen.